Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Ich fange heute mit diesem Berg an. Wer weiß, was ich im Sommer getan habe, der ahnte, dass das ja irgendwann jetzt dann in einer Predigt verhackstückt werden wird. Es wird jetzt auf eine gewisse Weise so ein bisschen angeberisch, aber auf eine andere Weise auch gar nicht. Und diese gar nicht angeberische Seite ist, warum ich das erzähle. Vor 15 Jahren ungefähr zum ersten Mal, also vor 15 Jahren habe ich zum ersten Mal gedacht, irgendwann in meinem Leben muss ich mal auf diesem Berg stehen. Das Matterhorn, ein Mythos. Wahrzeichen der Schweiz, dieser Ort Zermatt hier unten lebt von diesem Berg. Einzigartig schön, finde ich. Vor 15 Jahren wollte ich das mit so einem Bergführer, den ich kenne, machen, und dann war das Wetter schlecht und dann wurde nichts daraus. Dann gab es ein paar Jahre in meinem Leben, da bildete ich mir ein, wenn ich nur genug Erfahrungen sammle, dann könne ich das irgendwann auch ohne so einen professionellen Menschen vor die eine andere Tour machen, dann wird das auch in Eigenregie gehen. So, man wird älter, man wird weiser und die Erkenntnis griff in mir Raum, nicht in diesem Leben. Das ist einfach nicht meine Liga. So, wenn, dann nur mit jemand, der dich raufbringt. So, das war dieses Jahr der Fall, relativ spontan. Morgens hier losgefahren, mittags in Zermatt und dann ging es los. Man geht da unten durch diesen High-Society-Ort, durch die Boutiquen, also nicht durch, an den Boutiquen vorbei, tausende von Touristen, die sich die Hotelzimmer dieses Ortes leisten können. Man geht am Bergsteigerfriedhof vorbei. Knapp 600 Tote hat dieser Berg zu verzeichnen. Die liegen natürlich nicht alle da unten, aber ich glaube, die meisten, mindestens der Alpen, ich weiß nicht so, natürlich wollen auch unheimlich viele hoch, das treibt die Zahl auch ein bisschen nach oben. Im Ohr hatte ich noch Tobi Werner, wer den kennt, und eine WhatsApp von ihm. Das war ein paar Wochen her. Er säße gerade mit seiner Frau vor dem Fernseher und er schaue so eine Matterhorn-Serie. Und das lautete dann, nach Folge 1 sagen wir, Schmitter, tu es nicht. So, die ersten paar Meter gelaufen. Wunderschönes Wetter, wunderschöne Aussicht hier. Nordend, Duferspitze, Lieskamp. Und er hier, das Matterhorn macht nicht den Eindruck, als ob es besonders einladend sei. Der ganze Berg sagt dir, bleib doch, wo du bist. So, habe ich Angst? Wahrscheinlich. Also diese 2 Tage Anstieg zur Hütte, man braucht da nicht 2 Tage, aber ich habe 2 Tage mir genommen, um ein bisschen an die Höhe mich zu gewöhnen. Bist du mit dir allein und immer diesen Berg vor dir und hast niemanden zum Reden und der ragt immer gewaltiger vor dir auf. Es ist schon eine Traumlandschaft, aber tags wie nachts dominiert von dem Gefühl, vielleicht habe ich mir was vorgenommen, was ich überhaupt nicht kann und was ich auch nicht tun sollte, aber eben unbedingt will. Habe ich Angst? Ja, ich hatte welche. Und der Berg sagt dir, bleib doch, wo du bist und schau mich von unten an. Was hat das mit dem Römerbrief zu tun? Dazu komme ich später nochmal. Anspruch und Wirklichkeit heißt das heute. Die Römerbriefreihe ist ja ein Mammutprojekt, so haben wir es genannt. Ähnlich wie so ein hoher Berg, den man besteigen will, aber das ist nicht der Link. Das wäre auch ein Link, warum ich das heute hier erzähle, aber das ist nicht die eigentliche Parallele. Denn der Römerbrief ist eine andere Art von Berg. So wie der Kilimanjaro, sagen wir. Hoch, leicht zu erklimmen eigentlich, aber unheimlich lang. So, das ist der Römerbrief. Und du kommst durch verschiedene Klimazonen und es ist facettenreich und du kannst dich verlaufen und so. Eine andere Art von Werk. Kurzer Rückblick, was bisher geschah. Heute ist ja 4. Predigt in dieser Reihe. Bisher haben wir uns nur mit Römer 1 beschäftigt, mit dem ersten Kapitel. Und ich fasse das nochmal so kurz zusammen. Falls ihr da wart, erinnert ihr euch, falls nicht, dann kriegt ihr jetzt noch einen kurzen Rückblick. Paulus schreibt zu einer Zeit, als diese junge jüdische Bewegung der Christusnachfolger die Welt erobert und auch schon bis nach Rom vorgedrungen ist. Er hat an dieser Ausbreitung des Christentums maßgeblich mitgewirkt und er steht mit seinem Namen Paulus innerhalb dieser Bewegung. Ich nenne das jetzt mal Bewegung, weil Christentum ist noch ein bisschen großes Wort für das, was das damals war. Er steht mit seinem Namen für die Überzeugung, dass dieser Glaube, dieser junge Glaube, allen Menschen gilt, nicht nur den jüdischen Menschen, aus denen dieser Glaube, diese Bewegung entstanden ist. Allen. Dafür steht er mit seinem Namen. Und er schreibt an diese junge Kirche in Rom, weil er sie besuchen will und weil er ahnt, dass die von seinem Besuch vielleicht gar nicht so begeistert sind. Denn weil dieser Glaube auch den Heiden angeboten wird, also auch den römischen Staatsbürgern oder den Griechen, weil der die auch erreicht, weil hier ein jüdischer Handwerker, Jesus von Nazareth, als Weltherrscher verehrt wird und nicht der Kaiser und das sozusagen also jetzt nicht nur unter jüdischer Bevölkerung, sondern auch unter der römischen Bevölkerung um sich greift, deshalb ist die römische Staatsmacht nun gar nicht so begeistert von dieser Bewegung. Und deshalb hat es in Rom Ärger gegeben und deswegen hat die Kirche in Rom Stress. Es gab Vertreibungen. So, jetzt hat sich der politische Wind gedreht, es kommen ruhigere Zeiten, aber man ist sich nicht so ganz sicher. Dieser Paulus will jetzt also vorbeikommen. Was genau lehrt der? Was genau lehrt der? Wo der hinkommt, gibt's Aufbrüche, ja, aber auch Wirbel. Und darum legt jetzt Paulus in seinem Brief sozusagen seine Theologie, seine Überzeugungen vor. Sein Evangelium. Und er wird angetrieben darin von einem Traum, nämlich der lautet ganz grob gesagt so, eine Welt, eine Menschheit. Eine Welt, eine Menschheit. Die Grenzen zwischen Juden und Heiden werden fallen durch diese Bewegung. Denn Gottes Liebe gilt allen. So. Und das Zweite, das passiert, weil dieser Glaube an Christus Menschen ganz tief drin verändert. Das ist das Zweite, was ihn überzeugt oder was er glaubt, wovon er träumt. Und zwar wird sie verändert durch die Botschaft von der Gnade Gottes, kurz gesagt durch diese gute Nachricht, das Evangelium. Lisa hat über den Leitsatz von Paulus, den er auch gleich am Anfang sagt, vor 2 Wochen gepredigt, der lautet so, zu dieser Botschaft, Evangelium, bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Da steckt in diesem Satz stecken diese 3 Punkte drin. So, und dann haben wir letzten Sonntag, da ging es immer noch um Römer 1, so einen Blick getan in die Abgründe unserer Welt und Paulus' Sicht von unserer Welt sozusagen uns angeschaut. Und es ging kurz darum, dass er unsere Welt als eine verlorene Welt beschreibt. Weil die Menschheit sich von Gott abgewandt hat. So. Soweit mal einfach Rückblick über die letzten Male. Jetzt gehen wir heute einen riesengroßen Schritt weiter. Zumindest was die Textmenge angeht. Ich spreche heute, da oben steht's, über Römer 2, das ganze Kapitel, und die Kapitel 3, 1 bis 20. Warum so viel? Weil das der nächste Sinnabschnitt im Brief ist, jedenfalls meines Erachtens. Wenn man den nochmal unterteilen würde, dann würde ich hier 5-mal ungefähr über das Gleiche sprechen und aus dem Mammutprojekt würde ein Dinosaurierprojekt. Also das schaffen wir dann einfach nicht mehr. So, diesen Text lese ich euch natürlich nicht vor, den zeige ich euch gleich mal so im Überblick. Ich lese euch den nicht vor, mein Plan ist so, ich schildere euch kurz den Gedankengang. Und dann konzentriere ich mich auf einen einzigen Satz, nämlich diesen hier. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Also jetzt ein Überflug über dieses Kapitel und da seht ihr es. Das ist also ein ganzes Kapitel und 2 Drittel des nächsten Kapitels. Paulus hat im letzten Abschnitt ja als Mensch jüdischen Glaubens, oder das ist sein Hintergrund, aus dem er kommt, gesprochen. Und zwar über Heiden, die das nicht glauben. Und naja, er hat ihre Verlorenheit hervorgehoben, ja. Bisher hat er also seine Leser, die wie er jüdischer Abstammung sind, wahrscheinlich noch hinter sich, so. Und jetzt dreht er sich imaginär quasi um und spricht genau die an, seine Landsleute. Und das beginnt so, ihr müsst jetzt das hier überhaupt nicht lesen, nur das ist, steht nur da, damit ihr seht, wie viel das ist. Der erste ist mir wichtig. Deshalb darfst du allerdings nicht meinen, du seist entschuldigt, weil du das alles verurteilst. Also das, was er dieser Welt hier vorwirft. Denn wer du auch bist, indem du über einen anderen zu Gericht sitzt, sprichst du dir selbst das Urteil. Paulus wendet sich gegen eine Selbstgerechtigkeit, die andere als Sünder bezeichnet und sich selbst für was Besseres hält. Er spricht von Gott dann im Verlauf von einem unbestechlichen Richter, der das Gute liebt und das Böse verurteilt und am Ende der Zeiten unparteiisch jeden Menschen beurteilen wird. Und die Betonung wieder liegt auf unparteiisch. Also vor Gott stehst du, wenn du meinst, du kennst Gott, weil du zum auserwählten Volk gehörst, ja, weil du seine Gebote kennst. Vor Gott stehst du genauso da wie der, der irgendwelche anderen Gottheiten anbetet. So. Denn am Ende geht es nicht darum, was du über Gott wusstest, wie du hättest leben sollen, sondern, so sagt er, am Ende geht es darum, wie du gelebt hast. Es fällt da ein Begriff, den werden wir gleich noch etwas näher anschauen, nämlich Gesetz. Gemeint sind diese jüdischen Rechtsvorschriften. Und er sagt so quasi, gut, du als Angehöriger des jüdischen Volkes kennst das. Du kennst sozusagen Gottes Willen, wenn man so will. Die anderen nicht, okay. Aber, kommt wieder so ein Hauptsatz, vor Gott sind nicht die gerecht, die hören, was das Gesetz tut. Für gerecht erklären wird Gott vielmehr die, die tun, was das Gesetz sagt. Und dann sagt er etwas weiter unter das hier. Nun gut, du kannst sagen, dass du ein Jude bist. Du fühlst dich sicher, weil du das Gesetz hast. Du bist stolz darauf, den wahren Gott zu kennen. Du kennst seinen Willen und hast ein sicheres Urteil in allen Fragen, bei denen es um Gut und Böse geht, weil du dich im Gesetz auskennst. Du bist überzeugt, dass es dein Auftrag ist, ein Führer der Blinden zu sein und ein Licht für die, die in der Finsternis sind, ein Erzieher derer, denen es an Einsicht fehlt und ein Lehrer der Unwissenden. Schließlich besitzt du ja das Gesetz, den Inbegriff der Erkenntnis und der Wahrheit. Wenn du nun andere belehrst, warum dann nicht auch dich selbst? So, das ist so ziemlich am Anfang hier das Thema. Selbstgerechtigkeit und die Aussage, wir sind nicht besser. Und er behauptet einfach mal, wir sind nicht besser. Er behauptet hier, wenn man da weiterliest, du predigst, man dürfe nicht stehlen, warum stiehlst du dann und so. Er kennt die Leute gar nicht, an die er schreibt, ne? Also er behauptet es einfach mal, weil er überzeugt ist, niemand handelt so. Niemand. So, dann spricht er davon, wenn man jetzt weiterlesen würde, dass es auch unter Menschen, die Gott gar nicht kennen, Menschen gibt, die ethisch sehr gut handeln. So, die den Willen Gottes tun, ohne ihn zu kennen. Also wieder sagt er, es geht nicht darum, zu welchem Volk einer gehört oder zu welcher Tradition, es geht darum, wie einer lebt. Dann sagt er, ja klar, wir haben einen Vorteil. Welchen? Naja, Gott hat sich unserem Volk gezeigt. Und wir kennen seinen Anspruch. Und das ist großartig, dass wir den kennen. Nur, werden wir ihm gerecht? Nein. Die Wirklichkeit ist die, wir scheitern an diesem Anspruch. Und dann wendet er sich ganz kurz einem Vorwurf zu, das mache ich jetzt nur der Vollständigkeit halber, denn ich glaube, der ist für Paulus ziemlich wichtig. Er ist für uns heute nicht mehr so wichtig. Für Paulus ist das schon etwas, was er unbedingt klarstellen will. Er wendet sich einem Vorwurf zu, der ihm immer wieder gemacht wurde. Nämlich, der lautet ungefähr so, unser Scheitern macht ja Gottes Anspruch nur noch schöner, quasi. Unser Scheitern am Anspruch Gottes macht Gottes Liebe zu uns nur noch größer. Also ungefähr so, ein Gott, der so große Sünder liebt, der muss ja besonders gnädig sein. Also je größere Mistkerle wir sind, man wirft ihm vor, er würde sowas sagen, ja, desto netter ist ja der liebe Gott, wenn er uns trotzdem mag. Und einige sagen sogar, Paulus, du sagst im Grunde, je kräftiger man Mist baut, desto größer oder desto schöner, in ein größeres Licht stellt das ja Gottes Liebe. So. Zu diesem Unfug, damit will er aufräumen, unbedingt in diesem Brief, sagt er in seiner typischen harten, da kriegt so richtig die typische harte Rechte, teilt er da aus. Die uns so etwas unterstellen, trifft Gottes Gericht mit vollem Recht. So, also, bam. Damit will er aufräumen, dass er so überhaupt nicht verstanden will, weil natürlich, er macht die Gnade Gottes immer groß. So will er nicht verstanden werden. Nein, Gott will tatsächlich, dass wir anders leben. Seine Liebe will uns tatsächlich zu anderen Menschen machen, aber Jetzt komme ich schon zum Schluss hier bei diesem Überblick. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Selbst wenn du den Willen Gottes kennst, du schaffst es nicht so zu leben, niemand. Soweit. Das ist so grob dieser Gedankengang in dem Kapitel. Das Ganze läuft also sozusagen darauf hinaus. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. So, das klingt furchtbar frustrierend. Und vielleicht klingt es in deinen Ohren sogar moralisierend, obwohl du ja jetzt gemerkt hast, hier spricht nicht einer über andere, sondern sagt, so sind wir alle. Trotzdem kann man das so hören. Ich hoffe, du kannst heute den Wert irgendwie dieses Satzes so ein bisschen entdecken, auch wenn der so negativ klingt oder auch ist. Ich möchte zu drei Worten jetzt was sagen. Das erste Wort lautet so, ich habe es schon angedeutet, Gesetz. So, Paulus spricht ja zu jüdischen Menschen oder jetzt in diesem Kapitel spricht er besonders die judenchristliche den judenchristlichen Teil, das war nicht unbedingt eine Minderheit, weiß man gar nicht so genau, dieser römischen Gemeinde an. Die Juden waren und jetzt an Christus glauben. Die aber immer sich noch als Juden verstehen. Die spricht er an. Und er sagt ihnen, dass sie das Gesetz haben. Das hilft ihnen nur bedingt. Und wenn du Gesetz hörst in diesem Kontext, dann könnte ich mir vorstellen, dass du das sofort negativ hörst. Gesetz. Du hörst es so gesetzlich. Du hörst, da müssen Leute irgendwie einer Gesetzesmäßigkeit folgen. Und je besser die das hinkriegen, desto näher fühlen sie sich irgendwie Gott. Oder desto zufriedener ist Gott mit ihnen oder irgendwie sowas. Das tut dem, was das Gesetz für einen jüdischen Menschen war und möglicherweise auch noch ist, total Unrecht. Paulus redet hier, wenn er dieses Wort benutzt, von der Tora, die ersten fünf Bücher Mose, oder die fünf Bücher Mose, genauer genommen ab dem zweiten Kapitel 20 und dann bis zum fünften Buch Mose, da stehen all die verschiedenen Gesetzesregelungen dieses jüdischen Volkes. Und das war nicht einfach so ein religiöser Katalog, das war tatsächlich auch Sozialrecht, Wirtschaftsrecht, das war eine Art Verfassung. So, das regelte tatsächlich das Leben. Dieses Gesetz war ein Schatz. So, wir hören da heute irgendwas anderes irgendwie. Das war ein Schatz. Dieses Volk ist dem liebenden Gott begegnet. Und zwar ist das einer, der sie aus der Sklaverei befreit hat. Und jetzt haben sie über Jahrhunderte festgehalten, wie lebt man als ein Volk, das diesen liebenden Gott kennt, nach seinem Willen gut zusammen. Wie wird Gottes Anspruch an uns im Alltag Wirklichkeit? Wie kann seine Gerechtigkeit, die er unter uns aufgerichtet hat, dem er Gerechtigkeit hergestellt hat, der hat uns befreit, der hat uns zum Recht verholfen. Wie kann das unter uns Wirklichkeit werden, gelebt werden? So, wie kann das uns prägen? Dieses Gesetz war verglichen mit dem Recht anderer antiker Völker, wenn man das heute so vergleicht, revolutionär anders. Aus unserer Sicht ist das natürlich irgendwie total archaisch und 2500 Jahre alt, klar. Aber damals, zum Beispiel, waren vor dem jüdischen Gesetz alle gleich, auch der König. Der König unterstand dem Gesetz, das war in anderen Völkern anders. Der König sagte, was das Gesetz ist. Das war anders hier. Brutalität im Strafrecht wurde eingedämmt für die damalige Zeit. Wir finden das heute ganz anders, aber für die damalige Zeit wurde Brutalität eingeschränkt. Schwache Menschen wurden besonders geschützt, zum Beispiel alte Menschen, fremde Menschen, Menschen ohne Familien, die Witwen und Waisen, Sklaven, Menschen, die keine feste Arbeit haben. So, für die gibt es Regelungen, dass die nicht durchs soziale Netz fallen. Es gab so interessante Dinge wie Zinsen waren verboten. Krass. Aus wirtschaftlicher Sicht macht das vielleicht gar keinen Sinn. Aber Zinsen waren verboten. Warum? Weil sie zu oft zur Verarmung führten. Also, geht nicht. So. Der Sabbat wurde geboten, also ein Tag frei in der Woche, nicht nur aus religiösen Gründen, sondern auch, damit jeder, auch der Sklave, nicht nur der Reiche, der sich's leisten kann, jeder einen Tag in der Woche nicht arbeiten muss. Das war ein Schatz, dieses Gesetz. Ich lese mal eine besonders schöne Passage vor, aus Levitikus 19. Ich hoffe, ihr spürt da drin so ein bisschen Gottes Wesen in Gesetz gegossen. Ihr sollt nicht stehlen, noch lügen, noch betrügerisch handeln, einer mit dem anderen. Ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen und den Namen eures Gottes nicht entheiligen, ich bin der Herr. Du sollst deinen Nächsten nicht bedrücken, noch berauben. Es soll des Tagelöhners Lohn, das sind diese Leute, die keine feste Arbeit haben, die nur einen Tag Arbeit bekommen, des Tagelöhners Lohn nicht bei dir bleiben bis zum Morgen. Warum? Weil der den braucht am nächsten Tag schon. Gib den dem schon am Abend. Du sollst dem Tauben nicht fluchen, der dich ja nicht hören kann, ne? Und sollst dem vor dem Blinden kein Hindernis legen, denn du sollst dich vor deinem Gott fürchten. Ich bin der Herr. Du sollst nicht unrecht handeln im Gericht. Du sollst den Geringen nicht vorziehen und auch den Großen nicht begünstigen, sondern du sollst deinen Nächsten Recht richten. Du sollst nicht als Verleumder umhergehen unter deinem Volk. Du sollst auch nicht auftreten gegen deines Nächsten Leben. Ich bin der Herr. Immer wieder steht da, ich bin der Herr. Ich möchte, dass ihr so miteinander umgeht. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten zurechtweisen, also ihm zurechthelfen, damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich lädst, weil du den einfach so, hilf dem wieder auf den geraden Weg sozusagen. Du sollst dich nicht rächen noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volkes. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Und dann weiter unten, wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägypten. Ich bin der Herr, euer Gott. Also, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das hat sich nicht Jesus ausgedacht. Ne? Ihr kennt das vielleicht, dass er das sagt. Das hat er sich nicht ausgedacht. Das wusste man in diesem Volk seit, ich sage jetzt mal, 600 Jahren. Natürlich sind viele Teile dieses Gesetzes, wenn wir das heute lesen, nicht mehr Maßstab für heutiges Zusammenleben. So. Manches davon, wenn wir das so machen würden, wäre Rückfall ins Mittelalter. Manches davon aber ist so weit voraus oder so utopisch, dass es eine Passage zum Beispiel, ja, da heißt es alles nur alle 49 Jahre, erlasst ihr alle Schulden, allen. Ja, man fragt sich, ob das überhaupt jemals so gemacht worden ist, weil man sagt, ja, das geht ja gar nicht irgendwie oder das bringt ja alles durcheinander und so. Man zweifelt, ob das jemals so gemacht worden ist, aber in diesem Volk lebt die Überzeugung sozusagen, wenigstens die Überzeugung, so ist Gott. So wäre eigentlich sein Willen. Irgendwann können immer alle wieder von vorne anfangen. Alle Schulden erlassen. Was ich sagen will, beim Hören des Gesetzes, da hören wir oft Druck, wenn wir das lesen, oder Bürde, was man alles nicht darf und was man alles nicht soll und so. Ich wollte euch ein bisschen dafür sensibilisieren. Gesetz ist nicht was, was man möglichst loswerden muss, sondern es ist zuerst mal was Wertvolles. Es ist Ethos, es ist ein Ideal. Ich habe gelesen, sozusagen jüdischer Humanismus. Natürlich 2005 Jahre alt, ja, aber damals jüdischer Humanismus. So gießt man Gottes Liebe in tatsächliche Gestalt. Der Anspruch, dass der Glaube an einen liebenden Gott sich wirklich und echt und real in unserem Leben auswirken soll, wie Menschen miteinander umgehen, dieser Anspruch ist erstmal total wertvoll. Der rettet mit unser Leben. Auch in Form von festen Regeln. Also, wenn immer nur dann Gutes geschieht, wenn Menschen so danach ist, wenn sie sich gerade mit Gott total gut fühlen, die finden den auch gerade nett und ach ja, und jetzt bin ich nett zu meinem Nächsten. Das ist auch schön, aber das funktioniert halt dann nur, wenn wir gerade gut drauf sind. In einer Gesellschaft muss Nächstenliebe sozusagen in Regeln gegossen werden, in gerechte Systeme, in Menschenrechte zum Beispiel, in Sozialgebung, das muss irgendwo schwarz auf weiß stehen, unabhängig von unseren romantischen Gefühlen. Das wäre Gesetz und das ist wertvoll. Ich weiß, Paulus kritisiert das Gesetz. Er sagt das ja auch, ne, das nützt uns wenig. Aber nicht, weil das Gesetz schlecht ist, sondern weil wir es nicht schaffen. Aber der Anspruch an sich, der ist nicht verkehrt. Den müssen wir festhalten. Aber wir scheitern eben an ihm. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Und dann kann Gesetz natürlich etwas werden, was dich irgendwie runterdrückt. So. Aber den Wert dieses gibt er nicht auf. Die Lösung ist nicht, dass wir den Anspruch über Bord werfen. Weil Gott wirft ihn auch nicht über Bord. Es gehört zu seinem Wesen, dass er hartnäckig daran festhält, dass Menschen, ich sage es mal ganz platt, gute Menschen sind. So. Zweiter Punkt, kürzer, Gericht. Wieder so ein hartes Wort. Er spricht da in einer Passage davon, dass jeder Mensch sich irgendwann vor Gott verantworten muss. Wie hast du gelebt? So. So, natürlich, wenn man das alles nicht zum ersten Mal hört, dann wisst ihr jetzt schon, ja, Die ganze Geschichte wird natürlich auf Gottes Gnade nachher hinauslaufen. Zwar nicht in diesem Kapitel, aber dann nächsten Sonntag. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Und ihr wisst vielleicht schon, aber er wird sich über alle erbarmen. Ja, das stimmt auch. Diese Passage des Römerbriefs macht aber, finde ich, nochmal deutlich, und das ist auch wichtig zu hören, dass das nicht bedeutet, dass völlig wurscht ist, wie wir denn leben. Das ist Gott auch nicht irgendwie nicht wurscht. Also ein Gott, der Sklaven befreite, dem ist immer noch nicht egal, wie wir dem Problem der Sklaverei heute begegnen. Ein Gott, der zum Teilen auffordert, dem ist immer noch nicht egal, was wir mit unserem Geld machen. Ein Gott, der Feinde liebt, dem ist immer noch nicht egal, ob wir zur Gewalt greifen, weil uns einfach nichts anderes einfällt, oder ob wir das nicht tun. Ein Gott, der Leben erfindet, wir haben heute zwei Kinder gesegnet, ne? Ein Gott, der Leben erfindet, dem ist immer noch nicht egal, ob wir Lebensermöglicher sind oder nicht. Oder ob wir mehr an uns selber nur denken. Ob wir andere fördern und ihnen Lebensraum geben oder nicht. Paulus betont hier, vor diesem Urteil des Gottes, der dem nicht egal ist, wie wir leben, vor dem stehen wir halt alle zusammen echt beschissen da. So nett wir sein mögen. Ja, das sagt er hier. Aber denkt wieder daran, was sein Anliegen hier unten, habe ich das eben kurz gesagt, mit dem ganzen Brief ist. Er möchte darauf hinaus, dass wir alle vor diesem Gott gleich sind. Juden wie Heiden, es geht uns vor Gott und seinem Anspruch allen gleich. Muslim oder Christ, Flüchtling oder Diktator, Doktor oder Steinzeitmensch, Priester oder Satanist, schwerbehindert oder klug bis zum Nobelpreis. Egal, vor Gott und diesem Anspruch stehen wir alle gleich da. Und zwar als Menschen, die an diesem Anspruch scheitern. Das ist nicht nur ein trauriger Gedanke, das ist auch ein gesunder Gedanke. Und es ist kein schöner Gedanke zu denken, hey, es wäre doch so toll, Gott würde seinen Anspruch runterschrauben. Weil wollen wir einen lieben Gott, der in der Weise lieb ist, dass ihm einfach egal ist? Das wollen wir nicht, wenn wir drüber nachdenken. Oder wollen wir Menschen, die diesem Gott dann folgen und denen deshalb auch alles egal ist, ob man lieb ist oder nicht, nett ist zueinander oder nicht. Nee, das wollen wir eigentlich nicht. Es ist gesund und es ist ein Weg zu einer heileren Welt, wenn man diesem Anspruch so groß lässt, wie er ist und gleichzeitig weiß, ja, ich scheitere daran. Das ist ein guter Gedanke. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Die anderen nicht und ich nicht. Es tut gut, auch einer Kirche tut das gut, wenn wir uns im Scheitern an diesem Anspruch Gottes, wenn wir darin gegenseitig solidarisch sind. Ja? Einer unserer Werte der City Church lautet, Ehrlichkeit riskieren. Wir sind lieber echt als beeindruckend. Da steckt das drin. Ich will lieber in der Kirche sein, wo wir alle wissen, dass wir dunkle Seiten haben, als in der Kirche sein, wo ich scheinbar der Einzige bin, der das weiß. Also solidarisch sein im Sündersein, so hätte das Luther vielleicht gesagt. So, und jetzt mein letzter Punkt, warum das hier wertvoll ist, der lautet Selbsterkenntnis. Dieses Kapitel kann dir helfen, zu einer Selbsterkenntnis zu kommen. Und damit bin ich jetzt wieder bei dem Matterhorn. Und ihr ahnt vielleicht, was für eine Selbsterkenntnis ich dort hatte. Paulus baut in diesen zwei Kapiteln, also im letzten und jetzt heute, sozusagen wie so einen riesigen Berg auf. Und dieser Berg ist zu hoch für uns. Und dem sind wir nicht gewachsen. Eigentlich möchte er das damit sagen. Der Berg ist hoch, aber er ist wunderschön. Das Gesetz und Gottes Anspruch ist wunderschön. Jeder Versuch, ihn zu besteigen, ist ehrenhaft. Der Berg ist dafür da, bestiegen zu werden, aber du scheiterst daran. Und jetzt im Paulusbrief, jeder scheitert daran. Das gilt für das Matterhorn nicht. Da scheitern Menschen mittlerweile nicht mehr dran. Der Rekord liegt bei 4-mal am Tag. Oder, das ist derselbe Mensch, in 4 Stunden hoch und wieder runter, aber ganz unten von der Dorfkirche aus. Der war nach 4 Stunden wieder an der Dorfkirche. Gut, auf mich allerdings traf das hier zu. Dieser Berg ist zu hoch für dich. Und ich stehe jetzt mal so als Bild für die Menschheit. Ja, wir vergessen mal, dass andere das schaffen. Denn ich wurde am nächsten Tag quasi da hochgebracht. Das muss man schon so sagen. Zwar nicht mit dem Helikopter, aber ich hatte einen, und ich brauchte den auch, der mich da hochbrachte. Und während wir da hochkletterten, klar musste ich selber klettern, war auch klar, hier oben hätte ich ohne den aber mal gar nichts verloren. Hier gehöre ich nicht hin mit dem, was meine Wirklichkeit ist und dem Anspruch dieses Berges. Diese Art von Selbsterkenntnis ist die gesunde Auswirkung dieser Kapitel, wenn man es jetzt auf unser Handeln und unser Guthandeln bezieht. Die meinen, sie könnten es doch, weil sie vielleicht ein Leben lang, so wie ich das ein paar Jahre versucht habe, diesen Berg im Prospekt studieren und die Karte lesen und so, ja, und dann irgendwie versuchen da hochzuklettern, die nennt Paulus blinde Blindenführer. Es kommt nicht darauf an, ob ihr das Gesetz kennt, sondern ob ihr es lebt. Blinde Blindenführer. Eine gesunde Kirche besteht aus Menschen, die wissen, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Das ist die Wirklichkeit im Anblick dieses Anspruchs. Wir kommen da nicht hoch. Paulus spricht ja seine jüdischen Glaubensgenossen an. Hier und heute, glaube ich, sollten wir das einfach auf uns Christen beziehen. Auf uns Christen beziehen. Ja, da ist der Anspruch Gottes und das ist ein echter Anspruch. Der ist nicht einfach, der macht den Berg nicht einfach flacher oder der wird entschärft. Der steht wunderschön da und auch ein bisschen schrecklich. So. Die gesunde Auswirkung ist aber nicht auf uns, die wir glauben, dass wir jetzt mit jedem Meter, den wir es schaffen, da hochzukrabbeln, auf die runtergucken, die noch weiter unten sind und uns irgendwie für was Besseres halten. Ich glaube, das sollten wir Christen uns so sagen lassen. Die gesunde Auswirkung ist Selbsterkenntnis. Wir kommen da alle nicht hoch. Christen wissen, das wäre jedenfalls Paulus' Meinung, dass sie Menschen sind wie alle. Nicht besser und nicht schlechter. Es gibt unter uns bessere und schlechtere, meinetwegen. Es ist nicht völlig egal, so, aber vor Gott stehen wir alle gleich da. Alle unten am Fuß des Berges. Christen sollten deshalb Leute sein, und das wäre eine echt positive Auswirkung auf eine Kirche, die das größte Herz der Welt für Scheiternde haben, weil sie sich selbst als solche empfinden. Und das Glück und das Evangelium des Römerbriefes ist dann dieses: Es bringt dich einer rauf. Der Gott, der diesen Anspruch an dich hat, der zum Beispiel den Anspruch hat, liebt eure Feinde. Ja, mach das mal. Das ist ein Gott, der seine Feinde liebt. Dieser Gott liebt seine Feinde. Darum auch uns. Der Gott, der in Gesetz und in Gericht urteilt über unser Leben und der, zum Schluss kommt, keiner ist gerecht, auch nicht einer, ist der Gott, der uns trotzdem oder vielleicht sogar deshalb gerecht spricht, gerecht macht. Und deshalb stehen so Leute wie ich plötzlich auf dem Matterhorn, wohl wissend, dass sie hier oben eigentlich nichts verloren haben und dass sie auch hier nicht aus eigener Kraft hochgekommen sind.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.